Ja, auch von meiner Seite, schön, dass ihr da seid oder dass ich da sein darf. Ich muss sagen, die Reihen haben sich ja ganz schön gelichtet bei euch hier. Na, aber das ist in jeder Gemeinde gerade so, ihr sitzt so weit auseinander. Das ist aber ganz normal. Ja, für die, die mich nicht kennen, Achim Ulrich ist mein Name, ich komme aus Sehnde. Wolfgang hat schon ein bisschen was von mir erzählt. Und ich bin Missionar in Deutschland und ich habe euch einfach erlaubt, mir so zu anfangen, ein paar Takte auch zu meiner Person zu sagen. Und ich bin verheiratet mit Monika, das heißt, hier kommt die gleich, wenn es kommt. Wir sind 34 Jahre im Moment auch so unterwegs für Jesus und immer noch am Ball. Auch wenn wir in diesem Jahr sagen müssen, sowas wie dieses Jahr haben wir noch nie erlebt. Und ich glaube, keiner von euch hat das überhaupt schon erlebt. Aber trotz Corona können wir dieses Wort auch über unser Leben stellen. Apostelgeschichte 4, Vers 20. Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Erlaubt mir zu Anfang einfach so ein bisschen auch kurz zu erzählen. Auch wir arbeiten ja mit einem kleinen Missionswerk zusammen, mit der IAM, Internationale Arbeitsgemeinschaft Mission. Und ich weiß, dass einige hier sind, die auch gerne für uns beten. Und einige bekommen ja auch einen Rundbrief von uns. Und von daher ist es auch ganz schön, wenn ich auch immer was Aktuelles berichte. Mir fiel dieses Wort ein in den Tagen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Das hat so sicherlich schon so mancher gefragt, sich auch in dieser Corona-Zeit. Und manche Gemeinde hat sich das auch gefragt, als plötzlich die Gottesdienste abgebrochen sind. Wir haben ja in Sehnde ein kleines Gemeindezentrum, das heißt mittendrin, das ist auch in der Stadt mittendrin. Und wir haben in der Vergangenheit, einfach um euch so ein paar Bilder zu zeigen, manches Schöne auch gemacht. Wir haben Menschen erreicht mit dem Evangelium. Hier seht ihr zum Beispiel einen Ausschnitt aus einem Kinderfrühstück. Alles außenstehende Kinder. Dann ist Corona hereingebrochen, aber so ist das nicht mehr möglich. Und dann steht man plötzlich vor Gott und fragt, Herr, ja, wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was du uns, von dem, was du getan hast. Den Menschen zu erzählen, gibt uns Weisheit. Und ich will euch einfach so ganz kurz sagen, wie das ganz dann bei uns so gelaufen ist. Wir haben ein Corona-Programm aufgelegt. Das heißt, ihr seht ja unten hier Monika, die ist gerade am Tüten basteln und packen. Wir haben in der Bevölkerung, die Schule ist ja ausgefallen, den Kindern anstelle vom Kinderfrühstück und darüber hinaus auch über die Zeitung, über die Stadt angeboten, den Kindern jeden Tag etwas zukommen zu lassen. Und da gab es zum Beispiel Basteltüten. Wir haben in dieser Zeit fast 1000 Basteltüten gepackt. Und wir mussten immer eine Bastelidee finden, die in so eine Tüte passt. Das war gar nicht so einfach. Oder mal gab es eine Geschichte. Oder sonst gab es auch mal eine Übertragung über Zoom, wo Kinder auch teilnehmen konnten. Und so haben wir diese Corona-Zeit durchlebt. Und interessanterweise, wir haben eine ganze Menge neue Kontakte bekommen, wo Leute angerufen haben und sagen, oh, wir hätten auch gerne für mein Kind so eine Basteltüte und so weiter. Und über Wochen lang hat sich Kontakt so immer wieder aufgebaut. Die Gottesdienste sind ja ausgefallen. Unser Gemeinderaum haben wir dann umfunktioniert. Wir haben ein neues, das Lego-Projekt weitergeführt und da wurde so manches aufgebaut und bewerkstelligt. Ja, und dann war es gar nicht möglich, die Gottesdienste, und das haben wir im Moment, es ist immer noch so, wir fangen erst im Oktober an mit unserem Gottesdienst, aber was wir haben, sind Kleingruppen. Hier seht ihr zum Beispiel eine Kleingruppe, alles mit Abstand, seht ihr mit einem Klebeband auf dem Boden, jeder hat so eine kleine Flasche Wasser an der Seite, so wie ich hier jetzt heute Morgen auch, und dann haben wir da unser geistliches Thema, so wie am Sonntag die Predigt. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Das Ganze hat viel mehr Tiefgang. Und der Austausch ist persönlicher und es beteiligen sich Leute am Gebet, die sonst gar nicht beten, weil die Gruppe kleiner ist. Und das ist also war sehr überraschend. Noch ein paar Takte zu unserer Sommerarbeit. Wir haben ja in den letzten Jahren, ich bin ja Kindermissionar, wurde schon genannt, in der Campingarbeit versucht, außenstehende Kinder und Menschen, Familien zu erreichen. Und das ist uns auch immer wieder auch gelungen. Hier seht ihr zum Beispiel einige Kinder oder hier seht ihr eine Kinderstunde, wie es in der Vergangenheit war, wo die Kinder kommen und singen und mit Bewegung und die Geschichten hören. Und die Frage ist, ja, wie kann man sowas in der Corona-Zeit überhaupt machen? Es wurde zunächst mal alles gestrichen. Der Campingplatz hat alles dicht gemacht und man wusste nicht, wie soll es überhaupt werden. Und es war zunächst mal so, dass man sagte, dieses Jahr läuft nichts, keine Missionsarbeit auf dem Campingplatz. Aber dann hat Gott doch ein Wunder getan. Wir haben ein Hygienekonzept erstellt. Man hat uns dort auf dem Campingplatz einen kleinen Raum zur Verfügung gestellt, wo normalerweise die Camper kommen, also die mit dem kleinen Zelt kommen, und die sind dieses Jahr nicht da gewesen, die dort frühstücken und so. Und dieser kleine Raum, ja, da haben wir dann ein Hygienekonzept entwickelt. Immer 10 bis 12 Kinder in einem Raum und dann immer nur 30 Minuten durften wir machen. Dann eine halbe Stunde lüften, alles desinfizieren und dann kamen die Nächsten rein. Immer so Kurzprogramme. 3 hintereinander morgens, 3 hintereinander abends und dazwischen, und hier könnt ihr so einen Blick mal erhaschen, wie das in diesem Raum ausgesehen hat, alles sehr steril und so, aber das Schöne ist die Botschaft von Jesus ist hineingekommen. Und auch da haben wir dann Basteltüten verteilt, wir konnten ja nicht mit den Kindern basteln und das kam sehr gut an und wir freuten uns sehr, dass Gott uns da eine Tür geöffnet hat. Es ist alles anders gelaufen wie sonst und ich könnte euch vieles erzählen, aber das will ich jetzt nicht alles in die Länge ziehen, aber ich will euch trotzdem ein Anliegen weitergeben, weil ich weiß, ihr seid auch eine betende Gemeinde und eine betende Gemeinde ist das Beste, was passieren kann, wenn ein Missionar zu einer betenden Gemeinde kommt. Wir haben in diesem Jahr ziemlich Engpässe, weil unsere ganzen Kinderwochen und Aktionen alles abgesagt ist. Wir haben zum Beispiel Kinderbus-Einsätze für den Herbst, alles gestrichen. Wir sind also im Moment wir haben ganz viel zu tun, aber wir kommen nicht hin zu den Menschen. Und was natürlich, wenn Dienste ausfallen, was auch passiert ist, wir haben finanzielle Engpässe. Das ist in diesem Jahr sehr extrem. Wir wissen gar nicht, wie lange es uns gibt. Dazu kommen natürlich manche Hiobsbotschaften. Unser Kidsmobil musste zum TÜV. Da ist natürlich, die Bremsscheiben waren im Eimer auch noch zu machen und LKW-Reparaturen sind sowieso teuer. Und ich muss sagen, dieses Jahr in besonderer Weise auf Gottes Güte angewiesen. Aber wir wissen, unser Vater weiß. Und das ist das Schönste, was passieren kann, wenn man weiß, wir sind nicht die, die letzten Endes die Verantwortung haben, sondern letzten Endes hat Gott die Verantwortung. Und er ist der, der führt, der leitet, der immer wieder das gibt, was nötig ist. Und da sind wir sehr gespannt, wie er dieses Jahr das Ganze bewerkstelligt, auch ja, bei uns. Ja, danke, dass ich euch das so erzählen darf, weitergeben darf. Es war jetzt nur ganz kurz. Ich könnte noch viel mehr aus unserer Arbeit erzählen. Aber so seid ihr auch wieder upgedatet. Der nächste Rundbrief kommt demnächst. Und da könnt ihr gerne auch reingucken. Manche von euch kriegen den. Wer ihn gerne haben will, kann mir einfach so eine Adresse geben. Und dann kommt ihr auch in den Verteiler mit rein. Ja, ich will euch heute Morgen mitnehmen im Wort Gottes. Auch etwas, was mich sehr beschäftigt hat, auch in den letzten Wochen und was ich auch in den kleinen Gruppen immer wieder auch mit thematisiert habe. Aber zunächst mal möchte ich euch mal eine kurze Begebenheit aus 2011 erzählen. Und vielleicht hat der eine oder andere auch von euch schon etwas davon gehört. Es war nämlich im Jahr 2011, die Firma Samsung hat nämlich ihre Memory Cards, also diese Chipkarten, versucht zu testen. Und sie hat angefangen, eine ganze Reihe 200 Papierflieger zu produzieren. Und da wurden die Chipkarten eingebaut. Hier seht ihr das an der Seite, dieses schwarze Teil, das ist so eine Chipkarte. Und man hat überlegt, die wollten gerne wissen, wie robust sind diese Chipkarten. Und dann hat man diese 200 Papierflieger, ich weiß nicht wie, aber in einen sogenannten Wetterballon reingepackt. Hier seht ihr den an der Seite, einen riesen Ballon, und da kamen diese Papierflieger hinein. Und nun wollte man natürlich, dass diese Papierflieger möglichst weit fliegen, und der ganze Versuch wurde in Wolfsburg gestartet. Wolfsburg kennt ihr, nicht so weit weg von hier. Und der Wetterballon wurde dann in die Höhe gelassen, 37 Kilometer. Da oben hat es 50 Grad Minus und bis es nicht mehr ging und das ganze Ding platzte. Und dann sind die Papierflieger zerstreut in alle Richtungen geflogen. Und nun ratet mal, wo die überall gelandet sind, wie weit die gekommen sind. Also ich habe ja als Kind manchmal Papierflieger auch gebastelt. Vielleicht hat der eine oder andere das auch gemacht. Weiß nicht, kann sich der eine oder andere daran erinnern? Habt ihr schon mal einen Papierflieger gemacht? Wer hat das denn schon mal gemacht? Ja, oh, das ist ja, seid ihr alle? Mensch, fast alle. Na, das ist ja toll. Also erinnert euch mal, wie weit ist euer Papierflieger geflogen? Also ich war da nicht so erfolgreich. Ich habe manchmal, naja, vielleicht 2-3 Meter und wenn überhaupt. Ne? Und dann hat er mal vielleicht ein paar schöne Kurven gedreht, wenn überhaupt. Dann hat man wieder was versucht zu basteln, die Flügel zu verstellen und so weiter und so fort. Nichts geworden. Und jetzt ratet mal, wie weit diese Papierflieger, die dort in dem Wetterballon waren, wo die hingeflogen sind. Kann jemand mal eine Stadt sagen oder ein Land oder was denkt ihr? Was? Hannover, schau mal, ein laut, ihr müsst ganz laut reden, ganz laut. Hannover, bitte? Berlin, jawohl, vielleicht sagt noch einer München oder so, oder Salzburg oder was, ne? Aber ich sag's euch, ich will es kurz machen, will euch nicht so ganz auf die Folter spannen, hier seht ihr eine Landkarte. Australien, Afrika, das ist nur eine Seite von der Welt hier, auf der anderen Seite Kanada, USA, Russland, überall sind diese Memory Cards gelandet. Unvorstellbar. Wie kann das sein, wenn ich einen Papierflieger bastle, dass der nur 2-3 Meter geht und die fliegen hier um die ganze Welt? Je nachdem, in welche Luftströmung das Ganze reinkam. Müsst ihr uns sagen. Das Geheimnis war die Höhe. Das Geheimnis war nicht die Qualität des Papierfliegers. Und ich dachte, es ist ein tolles Bild für unser Leben. Oftmals basteln wir in unserem Leben rum und sagen, oh, ich muss so und so und dann komme ich ganz weit und wir wollen weit kommen. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geistlich. Wir wollen doch geistlich weit kommen. Wir wollen mit Jesus ganz weit kommen, wenn es geht. Und das Geheimnis, ob wir geistlich weit kommen, liegt daran, wie hoch wir sind, wie nahe wir bei Gott sind, wie nahe wir bei Jesus sind. Und da liegt ein Geheimnis. Und das führte mich nämlich zu dem, worum es heute geht, auch in unserer Predigt. Ich habe darüber nachgedacht, so nach Ostern, als dann Jesus auferstanden war mit seinen Jüngern zusammen. Und dann dachte ich, Mensch, so die ersten Jünger, die hatten so Feuer, die hatten so Leidenschaft in sich. Das war eine Dynamik, hat sich da entwickelt, wo ich sagte, so am Anfang an der Apostelgeschichte. Dachte ich, Mensch, das ist traumhaft, wenn ich nur so auch so ein paar leidenschaftliche Leute in der Gemeinde hätte oder im Missionsteam oder so. Natürlich sind die auch leidenschaftlich und versuchen auch ihr Bestes und so. Ne? Aber ich dachte, Mensch, was ist das Geheimnis? Was ist das Fundament? Was glaubten die Jünger? Was hat ihnen so Power gegeben? Und genauso auch wie diese Papierflieger, warum sind sie so weit gekommen? Und ich dachte, Das muss ich einfach mal ein bisschen untersuchen. Und ihr dürft jetzt nicht denken, es kommt wahnsinnig viel Neues. Das, was ich jetzt sage, das wisst ihr eigentlich alle. Und ich auch. Und ich wusste es ja auch vorher schon. Aber das Ganze hat noch mal wieder eine neue Dynamik bekommen. Und das habe ich auch versucht, so in unseren Kleingruppen zu machen. Sagt, Leute, wir müssen wieder ganz neu eine neue Dynamik kriegen. Die Leidenschaft an Jesus. Wir müssen möglichst weit kommen geistlich. Frucht, dass Frucht entsteht, aber auch, dass wir erfüllt sind mit ihm und nicht den Kopf hängen lassen und ach ja, und bei uns jammern. Und ich komme ja auch mit verschiedenen Christen zusammen, manchmal telefonisch, manchmal so und auch durch Planungen. Und dann habe ich auch in der Corona-Zeit habe ich gedacht, ich höre manchmal nicht recht. Da habe ich von Christen gehört, die sagen, ach ja, jetzt fallen die Gottesdienste aus. Ach ja, wie gut, dass wir sonntags mal auch mal so ein bisschen Freiraum haben. Und dann habe ich auch wieder von anderen gehört, die sagen, ach schade, wie sehne ich mich so nach der Gemeinschaft. Und die fehlt mir richtig. Dann dachte ich, wie kann das sein, so diese Unterschiede. Und der eine so, der andere so. Aber wie war es eigentlich am Anfang? Und da will ich uns jetzt die nächsten Minuten mit hineinnehmen. Und zwar soll es darum gehen, einige Punkte, die ich einfach so uns jetzt sagen will, herausstellen will. Sie glaubten an den auferstandenen Christus. Das tun die Christen normalerweise überall. Ja? Aber bei diesen Christen, bei den ersten, war es noch mal ein bisschen anders. Die Realität der Auferstehung war tagtäglich da. Sie haben den Herrn gesehen. Und die haben nicht nur den Herrn gesehen, sondern sie haben natürlich auch mit ihm gegessen. Sie haben ihn berühren dürfen. Sie haben mit ihm reden können. Sie haben das Wort empfangen von ihm. Es war so viel drin. Und die waren voll überzeugt. Ja, der lebt. Den gibt es. Und das war sie so erfüllt. Also es war nicht nur so, naja, sie glaubten an die Auferstehung. Ja. Ach ja, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Und das Ganze ist weit weg und hat nicht viel mit mir zu tun. Aber ja gut, das ist eine Tatsache und so. Nein, sie lebten im Geheimnis die Realität seiner Auferstehung. Und der Glaube an diese Auferstehung, diese Zeugen, die waren ja Zeuge. Und jeder, der wiedergeboren ist, der ist auch ein Zeuge, der weiß, von was er erlöst ist, dass dieser Herr lebt und dass er in unser Leben gekommen ist, als wir ihn eingeladen haben und dass unser Leben neu wurde. Und wer das erlebt hat, der ist ein Zeuge. Interessanterweise habe ich vor einiger Zeit etwas erlebt in Sehende, das hat mich fast von aus den Angeln gehoben. Es war im Jahr 2005, da hatten wir Leute aus unserem Viertel eingeladen, in der Nachbarschaft so, zum Kaffee trinken und dachten, naja, ist ja gut, auch mal den Kontakt zu haben. Und dann kam das Ehepaar, wir haben uns an den Tisch gesetzt und ich kann mich sehr gut erinnern damals, wie das so ist halt auch, wenn man in ein Haus kommt, wo Christen sind, so habe ich das auch gemacht und sage, ja, ich möchte noch gerne vorher beten. Und die waren total geschockt. Was, beten? Ja, wir müssen aber nicht mitbeten, oder? Ja, nein, ich will ein Tischgebet sprechen und so, ne? Das machen wir halt so. Und, naja, das war sehr peinlich alles. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt im April, die gleiche Frau hat mich getroffen und plötzlich dann hat sie mich angesprochen und sagt, wir waren doch mal bei euch, mittlerweile waren sie auch weggezogen, an einem anderen Stadtteil, wir waren doch mal bei euch zum Kaffee trinken, du hast gebetet. Und damals waren wir ziemlich ablehnend. Damals war ich noch nicht so weit. Dann sage ich, ja, bist du jetzt so weit? Ja, jetzt. Ich habe Jesus gefunden, sagt sie auf einmal. Ne? Ich bin Christ geworden. Da dachte ich, das kann doch gar nicht sein. Das waren doch absolute Atheisten. Wie kann einer dann Jesus finden? Und die hat dann mir ihre Geschichte erzählt. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber sie ist zum lebendigen Glauben gekommen. Ist jetzt in einer der Kleingruppen bei uns mit drin. Und sie weiß, die ist Zeuge geworden, die weiß, von was sie erlöst ist. Die hat Power, und das ist der Knaller, ist das. Ne? Also das ganz würde ich mir bei manch einem Christen wünschen, ne? Dass er so voller Feuer ist. Und ja, manchmal denke ich, wenn viel vergeben ist, der liebt viel, ne? Auch in der Beziehung zu Jesus. Ne? Ja, die ersten Christen, die lebten mit der Realität, sie waren Zeuge, unser Herr lebt und für ihn würden wir alles tun. Wir würden alles also ganz egal, was der Herr von uns will. Aber das ist ja nur ein Aspekt von vielen. Die ersten Christen, die haben auf das Kommen seines Reiches gewartet. Die waren darauf fixiert. Sie glaubten an die Realität der Auferstehung. Das Kommen und sie glauben an das Kommen seines Reiches. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, Kapitel 1, Vers 3, und zwar wo Jesus ihnen immer wieder auch begegnet ist, und da heißt es nämlich, und ließen sich sehen, ja, und also Jesus ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes hat angefangen. Das war nicht, Reich Gottes heißt nicht unbedingt immer, dass Jesus wiederkommt. Natürlich kommt er wieder und die Erwartung ist da. Das ist zwar auch Reich Gottes, was dann wiederkommt, aber das Reich Gottes ist heute schon da. Und deshalb heißt es ja in Matthäus 6, Vers 33, trachte zuerst nach Gottes Reich. Das heißt, trachte zuerst nach Gottes Reich. Das heißt, er zuerst in meinem Leben. Und dachte die ersten Christen, das hat ihnen Power gegeben. Er zuerst. Nicht ich zuerst, nicht meine Wünsche zuerst, sondern er zuerst. Es ging ja nicht um die Neugierde der Zukunft und so. Endzeit ist auch ein wichtiges Thema. Ich will das nicht abschwächen. Aber wenn ich die ersten Christen angucke, dann muss ich sagen, die haben sich bewusst, Jesus hat ihnen immer wieder gelehrt, das Reich Gottes. Und wenn ihr mich habt, dann habt ihr auch Reich Gottes in euch. Und der Heilige Geist, der Tröster, der Pfingsten, der dann kommt. Und der Heilige Geist, wenn mit der Wiedergeburt kommt der Heilige Geist ja in unser Leben hinein. Und wenn Jesus in unserem Leben drin ist, auch der Heilige Geist in unserem Leben drin ist, verankert ist durch den Heiligen Geist, dann ist Reich Gottes da. Und da, wo du hinkommst, da ist Reich Gottes. Und das Reich Gottes breitet sich aus. Und durch uns breitet sich Reich Gottes aus, weil Reich Gottes in uns ist. Wir können jetzt so manche Bibelstellen aufschlagen oder durchgehen. Aber ich möchte einfach mal diesen Aspekt nennen. Wir sind ja gerade beim ersten Punkt. Ich habe noch ein paar andere gefunden. Reich Gottes, mitten unter euch, inwendig in euch, sagt Jesus. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Das passiert. Und manchmal passiert es, ohne dass wir es merken. Und siehe da, diese eine Frau, von der ich euch erzählt habe, na, das hat mich fast aus den Angeln gehoben. Ich dachte, sowas gibt es nicht. Gott tut Wunder. Auch in Sehende kommen noch Menschen zum Glauben. Ich habe fast nicht mehr dran geglaubt. Wie lange missionieren wir da schon? Und wie lange reden wir schon vom Reich Gottes dort? Also das Reich Gottes, das Kommen seines Reiches in uns, durch Christus erlebt. Und im Kolosserbrief heißt es ja auch, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, also diese lebendige Hoffnung. Da wo wir sind, da ist Jesus. Warum? Weil er in uns lebt. Und da wo er hingehen will, da schickt er uns hin. Und dann passiert das. Reich Gottes. 1,3, die Kraft seines Heiligen Geistes. Auch das ist ein Punkt bei den ersten Christen. Da heißt es, als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, ganz Judäa, Samaria bis überall auf der Erde. Also interessanterweise, der Heilige Geist, sie haben gewartet, der Heilige Geist ist ausgegossen und das war praktisch die Ausstattung, ihre Ausstattung, all inclusive, alles was sie brauchten, hatten sie durch diesen Heiligen Geist, der ausgegossen ist. Und sie sollten Zeuge sein, auch dort, wo sie nie hingegangen wären, Samaria, jeder Jude ist um Samaria rumgegangen. Und Jesus ist ja mal in Samaria durchgegangen, Frau am Jakobsbrunnen, manche kennen ja diese Geschichte. Und das war nicht einfach da in Samaria. Und genau dort, ihr werdet dort meine Zeugen sein. Und wenn man die Apostelgeschichte liest, dann merkt man, wie die Zerstreuung kam und Gott hat sie dahin gebracht. Obwohl sie nie hingegangen wären, durch die Zerstreuung, durch die Verfolgung, sind sie dann in Samaria gewesen. Und die Samariter haben sicherlich gefragt, hey, was macht ihr denn hier? Ihr kommt doch sonst nie bei uns, ihr geht doch immer außen rum. Ja, weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt. Was? Erzähl weiter. Und so wurde die Samaria mit dem Evangelium erreicht. Und Jesus hat ihnen das vorhergesagt. Ihr werdet die Kraft empfangen und werden Zeuge sein. Und Zeuge sein ist nicht immer einfach. Sprüche 14,25. Ein wahrhaftiger Zeuge ist auch ein Lebensretter. Der rettet Leben, sagt Sprüche. Aber das Wort Zeuge stammt auch vom griechischen Wort, das Wort Märtyrer stammt auch von dem griechischen Wort ab, was mit Zeuge übersetzt wird. Und manche haben das von den ersten Christen, die haben das mit ihrem Leben bezahlt und das ist bis heute so. Die haben alles in die Waagschale geworfen, die hatten Feuer, die haben Dynamik. Und ich dachte, was ist uns wohl verloren gegangen? Vielleicht sind wir, um in diesem Bild zu sprechen, noch die Leute, die mit dem Papierflieger hier versuchen, möglichst weit zu kommen und Gott sagt, nein, das ist nicht das Geheimnis, ihr müsst näher zu mir kommen. Ich mache das, dass ihr weit kommt. Und das ist eine interessante Sache. Und die wurden ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Und dann, jetzt zeige ich euch eine Bibelstelle, die hat mich so bewegt, die hat mich absolut aus den Angeln mal gehoben. Ja, nämlich aus Römer 8, Vers 11. Wisst ihr, was da steht? Ihr seht es hier vorne. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Könnt ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lassen? Der Geist, der den Stein weggerollt hat, der Jesus herausgeholt hat aus dem Grab, der lebt in dir, wenn du Jesus hast. Ist doch interessant. Wir sind ausgestattet mit der höchsten Instanz, was es überhaupt gibt. mit dem Heiligen Geist, wenn du Jesus hast, das ist die Voraussetzung. Wenn du von Neuem geboren bist, wenn du in deinem Leben gesagt hast, okay, nicht ich, sondern er, Jesus, vergib mir meine Sünde und Schuld, komm du in mein Leben hinein, dann hast du diesen Geist. Guckt mal, was hier steht. Der in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also das ist so die Auferstehung, die wir auch erleben dürfen, wenn Jesus in uns ist. Aber wir haben den Heiligen Geist ja heute schon. Nicht erst irgendwann oder sonst was. Das ist heute schon Realität. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, erhält auch dich jeden Tag lebendig normalerweise. Setzt auch dich zum Zeuge. Gibt dir Mut, gibt dir Kraft, gibt diese Dynamik, was die ersten Christen hatten. Wo ich manchmal den Eindruck habe in unserer Zeit, da plätschert alles so dahin. Auch in Gemeinden plätschert das einmal manchmal so hin. Man gewöhnt sich so an die Abläufe, an die Tradition und an das und so, wie es schon immer war. Und naja, und so macht man das und so. Na, und plötzlich, aber diese Dynamik, die da drin steckt und sagt, oh, Jesus, jawohl, der gibt mir Power. Und deshalb hat Jesus ja mit ihnen auch über dieses Reich Gottes gesprochen, inwendig in euch und den Heiligen Geist ausgegossen wird. Und wir leben ja nach Pfingsten. Das sind interessante Aspekte, die da auf uns zukommen und wo wir sagen, oh, ja, je mehr wir uns dessen bewusst sind, desto näher sind wir auch bei Jesus und desto weiter kommen wir, weil er selber, das entwickelt eine Dynamik in uns, weil der Heilige Geist uns dazu treibt. Aber es ist ja noch nicht alles. Es gibt ja noch weitere Aspekte. Die Gewissheit seiner Wiederkunft. Es kam ja dann auch im ersten Kapitel Apostelgeschichte, dass dann die Himmelfahrt dann kam und dass dann die Engel da standen plötzlich, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, wie ihr ihn habt, in den Himmel fahren sehen. Also da kamen dann so die Engel. Und man kann, Engel sind ja nicht Boten, das sind ja Boten Gottes, die Infos überbringen, wie zum Beispiel bei Maria oder bei Zacharias, ne, und so. Ne. Also in den Geschichten kommt das ja zum Ausdruck. Und Engel sind immer Boten, sie sind nie Leute, die sich anbeten lassen, sondern Engel sind immer Boten, die kommen und Nachrichten aus. Und deshalb kann man das für bare Münze nehmen. Auch hier kam ein Bote, der genau das sagte, was sich erfüllen wird. Und das sollte die Jünger motivieren. Jesus kommt wieder. Also nicht mit Spekulationen, sondern das hat sie motiviert. Ich habe hier eine Bibelstelle dazu geschrieben, Lukas 12, 34 bis 48. Da ging es um den Hausherr, der verreist ist und dass er irgendwann kommt wieder. Und in der Hoffnung, dass die Knechte die Pfunde nicht vergraben haben, sondern dass sie gut gehaushaltet haben und wenn der Hausherr wiederkommt. Und das sollte die ersten Jünger motivieren, nutze die Zeit, kaufe die Zeit aus, denn dieser lebendige Jesus, den ihr gesehen habt, der kommt wieder, ganz sicher. Natürlich und durch den Heiligen Geist ist er ja auch bei euch alle Tage. Das ist das, was uns Power gibt. Und das hat uns ja auch, gibt uns ja auch Motivation. Mit oder ohne Corona, wir sollen die Zeit nutzen. Egal wie es ist, die Zeit auskaufen. Wir wissen ja nicht, wann Jesus wiederkommt. Und wir wissen auch nicht, wann unser Leben zu Ende ist. Unser Leben hängt manchmal an einem Faden. Und manche Leute benehmen sich, als wenn sie ewig leben würden. Und so. Aber letzten Endes kann Jesus jederzeit wiederkommen oder unser Leben kann auch jederzeit zu Ende sein und wir stehen vor Jesus. Also diese Motivation, und was die ersten Jünger hatten. Komm, lass uns anpacken. Jesus kommt ja wieder. Wir wollen die Zeit nutzen. Wir wollen nicht rumsitzen und dann überrascht werden und so. Ja, also das ist auch wieder ein Aspekt. Wir kommen zum Punkt 2. Sie glaubten aneinander. Und das erleben wir auch in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, wie sie immer wieder beieinander waren. Und da seht ihr auch diesen Text, da kehrten sie nach Jerusalem zurück, vor dem Berg, der Ölberg heißt, und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf ins Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Man könnte sagen, das ist so, war so ihr Versammlungsraum. Ne? Und dann werden die ganzen Namen aufgezählt, von oben bis runter. Und interessanterweise, was da alles für Leute dabei waren. Und dann heißt es sogar auch noch, diese alle hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Also da waren nicht nur die Jünger dabei, da war die ganze Verwandtschaft dabei. Und da waren auch die Frauen dabei, die Zeugen der Auferstehung und noch andere. Und interessanterweise, da ist so viele, ich sag mal, wenn man sich das anguckt, dann ist dort sehr viel Potenzial drin für Konflikt. Warum? Guckt mal, da war der Petrus dabei. Denn Petrus war ja einer, der so manches gerne auch so gesagt hat und schnell gesagt hat und so. Da hätte manch einer sagen können, Moment mal, Petrus, sei du mal ganz still. Was hast denn du gemacht? Ihr wisst alle, was er gemacht hat. Du hast ihn ja verraten. Du hast ihm jetzt gar nichts zu sagen. Die Brüder von Jesus, die leiblichen Brüder, also die auch von Maria und Josef gekommen sind, die hätten sagen können, Moment mal, Jesus kommt aus unserer Familie, wir haben das Sagen hier. Ne? Also jetzt seid ihr mal still. Ohne uns wäre Jesus gar nicht gekommen. Ne? Gott hat uns auserwählt als Familie, wo Jesus rauskommt. Merkt ihr, was da für ein Konfliktpotenzial drin ist? Was da Egoismus sein könnte, wo jeder denkt, ich bin besser als der andere und ich weiß mehr. Und manch anderer hätte sagen können, Moment mal, mich hat Jesus ja auf die Seite genommen. Mir hat er so manches andere noch erzählt. Und wir sind bei der Verklärung mit auf dem Berg gewesen und so weiter und so fort. Da war so viel Konfliktpotenzial drin, aber was können wir entdecken in der Apostelgeschichte? Wir können merken, sie glaubten einander, sie zogen an einem Strang. Da können wir lernen als Gemeinden in Deutschland. Wie oft laufen Leute weg, weil ihnen irgendwas nicht gefällt. Und eine Nebensache wird zur Hauptsache gemacht. Und wenn wir beschäftigen uns mit uns selber und das nichts und das und jene und die sagen, nee, Jesus ist auferstanden, es gibt viel Wichtigeres. Wir müssen das Reich Gottes hier ausbreiten und der Tröster kommt. Wir müssen jetzt erstmal warten und dann sind sie losgezogen. Und dann haben sie nie, und dann heißt es, sie hörten aber nicht auf, jeden Tag im Tempel zu predigen. Egal, ob die Pharisäer und Schriftgelehrten, hohe Priester kamen, sie mitgenommen haben ins Gefängnis und sie hörten nicht auf, immer wieder. Kommt das wie ein Paukenschlag, dass sie dann immer weitergemacht haben und sich festgehalten haben. Also sie glaubten aneinander. Sie haben an einem Strang gezogen, weil sie wussten, Jesus ist das Wichtigste. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Naja, und was soll ich sagen, es gibt natürlich auch, es gibt so viele Aspekte. Sie glaubten an das Gebet. Das ist gerade auch schon aus dem Text hervorgegangen. Sie haben sich getroffen zum Beten. Und weil das einfach wichtig war, dieses gemeinsame Gebet. Und interessanterweise, wenn Gott etwas wichtig ist, dann bringt er das in der Bibel immer wieder. Nebensachen, die nicht so wichtig sind, da kommt vielleicht mal eine Bibelstelle oder höchstens mal zwei. Manche Leute setzen das auf den Thron, aber da steht und so. Ne? Und ja, es ist aber manchmal eine Nebensache. Ich will das nicht abschwächen. Jedes Wort Gottes, jedes Wort kommt von Gott und jedes ist für uns auch wichtig, auch sollen wir auch nehmen als sein Wort. Aber wenn was ganz besonders wichtig ist, dann betont Gott das immer wieder. Und interessanterweise kommt das Gebet in jedem Kapitel der Apostelgeschichte irgendwo vor. Ihr könnt die Apostelgeschichte durchlesen, es kommt das Gebet in jedem Kapitel. Irgendwas kommt da immer mit Gebet. Und warum? Weil Gott es wichtig ist. Die Apostelgeschichte ist doch ganz wichtig, damit wir merken, wie die ersten Christen, was für ein Fundament sie hatten, was ihnen Power gegeben hat, vorangebracht hat. Gott hätte ja auch gleich sagen können, wir machen den Römerbrief weiter. Wie wäre das denn gewesen, wenn wir Johannesevangelium und Römerbrief? Aber da kam die Apostelgeschichte. Das ist wichtig, dass wir das einfach auch, dass wir das dann sehen. John Bunyan sagte mal, das Gebet ist ein Schild für die Seele. Denkt auch an die Waffenrüstung Gottes. Ja, das ist wichtig. Ein Opfer für Gott. In der Offenbarung gibt es ja die Stelle Räucherwerk. Ne? Das sind die Gebete der Heiligen. Also ein Gebet ist immer auch das Räucherwerk. Das ist wie in der Stiftshütte. Und eine Geisel für den Satan. Auch da. Der möchte nicht, dass gebetet wird und deshalb hält er uns oft auch vom Gebet ab oder versucht es zumindest. Das Gebet ist eine wichtige Sache. Sie glaubten aneinander, sie haben gebetet und sie glaubten an Gottes Führung. Auch das ist ein Aspekt, der vorkommt in der Apostelgeschichte 1,24. Da war ja dann die Situation, der Judas war ja nicht mehr dabei. Ihr könnt das euch gerne durchlesen. Das ist Apostelgeschichte 1, 15 folgende. Und die haben auch das Alte Testament gekannt. Die haben das Alte Testament nicht ausgeklammert und sagen, ach ja, jetzt ist Jesus gekommen, jetzt fängt was Neues an, das brauchen wir nicht mehr. Nein, die wussten genau, was auch im Alten Testament steht. Und da steht nämlich in dem Psalmen 69, 26 und 109, Vers 8, sein Amt empfange ein anderer, also das vom Judas. Ja, und dann haben sie jetzt vor Gott gestanden und gesagt, Herr, führe uns, wir brauchen jetzt, wir müssen die Lücke auffüllen. Und es war auch wichtig, dass dann nach den 12 Stämmen Israels, dann bei Pfingsten, dass die Apostel komplett waren und dass das dann vonstatten gehen konnte. Und da haben sie vertraut auf Gottes Führung, dass sie dann auch den wählen und dass Gott den einsetzt, den er da haben will. Lange Rede, kurzer Sinn. Man könnte da manches noch dazu sagen, aber ich merke auch, dass unsere Zeit jetzt langsam dem Ende zugeht. Aber was ich uns sagen möchte, ist, das Fundament der ersten Christen, das war ein Fundament, das hat ihnen, wir haben einige Punkte jetzt gesehen, das hat ihnen absolut Power gegeben. Und es ist wie mit diesen Papierfliegern. Wir können noch so viel uns anstrengen. Wir können noch so viel machen und tun. Und können und alles Mögliche. Es wird uns nichts nützen. Es kommt auf die Nähe zu Jesus an. Es kommt auf die Höhe an. Und vielleicht ist das auch ein Zeitpunkt, wo wir sagen müssen, auch je nachdem, vielleicht bist du ja auch schon ganz hoch und ganz nah bei Jesus jeden Tag. Aber vielleicht ist auch der eine oder andere da, der sagt, oh, ich komme manchmal so wertlos vor. Was könnte ich nur für Jesus machen? Und man bastelt an seinem eigenen Papierflieger rum und denkt, oh, wie soll das, wenn Gott mich doch nur gebrauchen könnte und ich komme ja gar nicht weiter. So, nein, das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist immer die Beziehung zu Gott. Und die Erkenntnis von Gott bestimmt auch die Beziehung zu Gott, wie gut du Gott kennst. Und die Jünger haben ihn kennengelernt, die haben ihn betastet gesehen und sagen, Jesus lebt. Sie haben ihn kennengelernt und sagen, für den würde ich alles tun. Und so, wenn du Jesus kennst, dann wird es auch die Beziehung bestimmen. Und das wird dann auch dann eine Dynamik entwickeln in deinem Alltag. Und Menschen werden das merken. Sicherlich ist da auch nicht jeden Tag Sonnenschein. Manchmal müssen wir durch finstere Tal gehen. Auch durch die Tiefen gehören zu unserem Leben dazu. Aber das Wissen, er ist da. Er hält mich, er trägt mich, er gibt mir Kraft. Und dadurch ist es auch wieder ein Zeugnis für andere. Und ich bin auch gespannt, wie Gott die nächsten Monate weiter gestaltet. In der Missionsarbeit oder in den Gemeinden arbeiten. Und wie das alles so wird mit diesen ganzen Corona-Geschichten. Ne? Aber Jesus ist der, der lebt. Und ja, und so lasst uns das Fundament. Und ich habe euch zu Anfang gesagt, es wird nichts Neues kommen, was ich sage. Ihr wisst das alles. Die Punkte kanntet ihr alle. Und ich auch. Aber mich hat das neu motiviert. Und ich dachte, ich werde euch das jetzt einfach so weitergeben und wünsche euch Gottes Segen bei der Umsetzung. Amen. Ja. Ich werde noch an der Stelle beten. Herr Jesus Christus, es ist eine Herausforderung und gleichzeitig sehen wir auch, dass wir auch da manchmal so frustriert sind, dass es bei uns nicht so läuft wie bei den ersten Christen manchmal. Aber wir wollen ganz neu uns das vor Augen führen, dass du der Auferstandene bist, dass du lebst und dass, wenn du lebst und in uns lebst, dass da auch Reich Gottes ist durch deinen Heiligen Geist und dass du der bist, der wiederkommt und uns die Kraft gibt, um ganz neu auch motiviert, die Zeit auszukaufen. Und danke auch, dass wir mit dir reden können und dass wir Gemeinschaft haben können und diese vielen Aspekte. Ich will dich loben und preisen und dir danken, dass du der lebendige Gott bist. Amen.